Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Recap von wahrscheinlich den wildesten Six Nations und auf jeden Fall wildesten Six Nations Finale, den es jemals gab, schätze ich mal. 2015 war auf jeden Fall wild, aber ich muss zugeben, dass es auf jeden Fall hat nochmal oben drauf gelegt. Bis zur 79. Minute hätte Irland gedacht, wir nehmen das Ding mit nach Hause, und 30 Sekunden später doch Trophäe in Frankreich, wahrscheinlich so im Allgemeinen verdient gewonnen. Aber Big G, bevor wir zu tief ins Detail gehen, ich glaube, die meisten Leute zu Hause fragen sich nicht, wie es deinen Finger geht, gebrochen.
Immer nur meine Hand ist gebrochen. Mein Finger ist gebrochen, meine gesamte Hand ist gebrochen seit 2 Wochen.
Hand?
Ja. Also, okay, oh. Gut, weiter.
Okay. Also das Bild, was du geschickt hast, habe ich nur einen Finger gesehen. Aber okay, Alter. Okay, ich bin ja kein Arzt. Ich glaube, die meisten Leute zu Hause, die fragen sich, wie war es für Big G in Paris? Und wie kannst du jemals wieder gut machen, dass ich dir das geschenkt habe? So gesagt.
Also da ist erstmal eine ganze Menge Unsinn dabei. Wie war es in Paris? Mega. Also es ist natürlich teuer. Es war auch nicht so geiles Wetter teilweise, aber also mit dem Zug kommt man aus München hin, morgens um 6. Es ist kein Problem, auch zurückzukommen, einigermaßen günstig. Wie gesagt, um nochmal die Leute abzuholen, ich hatte ja schon das Angebot schon vor mehreren Wochen gehabt von unserem schottischen U20 Fly Half, der den Videoanalysten der französischen U20 noch kennt aus seiner Zeit bei Marseille und daher an die Tickets gekommen ist für 200 €, also pro Ticket 200 €, ungefähr 8 Sitzplatzreihen entfernt vom Spielfeld. Ich bin eher der Typ, der gerne ein bisschen höher sitzt, aber ich beschwere mich auch nicht. Der hat mich schon vor Wochen gefragt und ich hatte eigentlich abgelehnt, hat er doch nochmal nachgebohrt und ich hatte ja gesagt, nee, it will be a dead rubber, France will win in Scotland, so the game is pointless. Da muss ich nicht so viel Kohle ausgeben. Und kurz Erklärung, ich meine 200 € Ticket, Hinfahrt, Rückfahrt, Paris ist jetzt nicht die günstigste Stadt, Guinness 13 €, Gin Tonic 18 €. Ich habe eine Menge Kohle schon ausgegeben für Spieler, die Schrott waren in London oder woanders. Aber dann habe ich mir eines Besseren besonnen. Und dank meines geschätzten Podcast-Partners Donald P. Dog, der dann gesagt hat, bist du eigentlich komplett bescheuert? Wenn mir jemand diese Chance gibt, dann musst du die ergreifen, und bin da hingefahren. Ja, was soll ich sagen? Samstag 15 Uhr im Old Alliance gesessen, im schottischen, einzig schottischen Pub Paris, von Paris. Danach ins Hotel gewechselt, ins Kilt, ich nicht, sondern mein Kollege, ich weiß nicht, warum er das Kilt nicht vorher angezogen hat, zum Stadion Stade de France, 78.000 Zuschauer. Ja, ich meine, erstmal ist es gut, dass jemand ein Kilt trägt, weil man dann von jedem angesprochen wird. Ja, und das Spiel, dazu muss ich glaube ich nichts sagen. Also das, nicht nur das Spiel, die 15 Minuten vorher, diese Show mit den Pferden, wo irgendein Pferd den Ball liefert und dann wird dann ein Spiel gespielt. Ich habe das alles gar nicht so richtig wahr. Also ich weiß nicht, wer es im Fernsehen gesehen hat, aber es muss ja so 2055 angefangen haben. Das Licht geht aus, die Leute jubeln. Ich will nie eigentlich, dass die Show wichtiger ist als das eigentliche Spiel, aber hier war das eigentlich die Show. Die Show war bombastisch und hat zu einem bombastischen Spiel übergeleitet und stand aber auch nicht im Vordergrund, wie es jetzt vielleicht beim American Football, beim Super Bowl die Halbzeitshow ist, wo halt alle darüber reden, aber niemand über das Spiel. Also zum Glück hat das Spiel geliefert. Und wie gesagt, wir saßen auf ungefähr Höhe 5-Meter-Linie, und da ist eine Menge Action passiert. Ja, also Megatag, 21 Uhr ist für manche Leute vielleicht ein weirder Kickoff, aber die Franzosen stört es nicht und danach kann man immer noch in die Nacht schwärmen oder nach Hause gehen und sich hinlegen, weil man erst um 24 Uhr frühestens vom Stadion weg ist. Aber ja, mega. Wales, Italien habe ich ja gar nicht gesehen, weil wir da uns umgezogen haben oder nochmal zurück ins Hotel sind. Ja, würde ich so nochmal wieder machen, ne? Aber gut, das Spiel hätte auch anders. Ich habe am Ende 55, also ich hatte am Anfang 55-10 getippt noch für Frankreich. Ich dachte, das wird eine richtige Klatsche. Aber ich glaube, du hattest gesagt, das wird enger, als man denkt, oder?
Also vielleicht so gesagt, ich wusste, dass das jetzt so ein One-Off-Game ist, weil England kann halt nicht so haushoch verlieren. Wäre ja möglich, aber irgendwie so ein bisschen Pride haben die schon. Ich hatte gehofft, dass es halt so zumindest ein enges Spiel war. Ich glaube, das ist halt meiner Erwartung mehr so betroffen. Dass es halt noch, sag ich mal, in der zweiten Halbzeit alles offen war, war mehr als was ich mir gewünscht hätte. Auch als Ire, aber auch als Fan grundsätzlich. Und das sind einfach so zwei Teams, warum auch immer, dieses Match feuert denn beide halt ziemlich gut an, muss man zugeben. Das ist nicht das erste Mal, dass es eine richtige Show geliefert hat. Und deshalb, wo du damals über das Spiel gesprochen hast, also Vorfeld, also egal wie England gespielt hätte, auch Schottland verlieren, Frankreich, also alles offen, aber das Spiel als einzelnes Spiel, das nimmt man halt mit, glaube ich, weil es einfach. Also zu meiner Ansicht, ich bin ein Stade de France-Fan, fand ich das gut. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Du warst ein bisschen dagegen, aber ich glaube, das ist schon ein cooles Venue. Klar, Leeds in Paris ist ein bisschen teuer, aber man geht da nicht hin, um so ein Spiel anzuschauen, um Geld zu sparen. Also
Ja,
es gehört irgendwie so ein
das
bisschen
stimmt.
als Discretionary Spending dazu. Und ich meine, du gibst, also jetzt ohne Kritik, aber du gibst halt auch Geld für Quatsch aus und dann kannst du halt ein paar hundert Euro dafür ausgeben und dann weißt du, dass du vielleicht ein krasses Erlebnis hast, woran du in 10 Jahren immer noch denken
Das
kannst.
stimmt.
Und viele Leute werden sehr neidisch sein, dass du da beim Spiel warst. Ne? Ja, also wie habe ich das erlebt? Ist vielleicht einfach, also ohne es, wir können halt tiefer ins Spiel Detail gehen später, aber also ich habe kurz vor Ende auf jeden Fall nochmal kurz gecheckt, wie die genauen Wörter von God Save the King sind und Swing Low, Seek Chariot, die habe ich kurz noch geübt. Aber genau. In manchen Gruppen, in manchen Chatgruppen habe ich auf jeden Fall geschrieben, dass ich England-Fan bin, aber im Nachgang habe ich dann geschrieben, dass mein Phone gehackt wurde und irgendjemand hat das geschrieben, weil das machen halt so Celebrities, ne? Ah ja, irgendein rassistischen Aussage oder so, ups, ah, mein Phone was hackt. Genau, also so ging es mir. Ich weiß halt nicht, es ist, glaube ich, schwierig noch jetzt immer noch zu sagen, wer hätte es verdient. Also mein Gefühl war, das habe ich auch vorher gesagt, dass Irland würde in das Spiel Irland-Schottland reingehen und würde es halt als One-Off-Spiel sehen. Die werden nicht sehen, wenn wir das und das, das machen, passiert das und das, sondern Farrell wir denen ganz, ganz klar gesagt haben, ey, das ist ein One Game, One Match, gibt keinen Morgen, gibt's kein Vorher,
Triple
egal was
Crown.
sonst passiert, boom, alles das ist so Noise, glaube ich mal. Triple Crown, das Ganze, ich glaube, das würde halt nicht groß betont haben,
Okay.
sondern er wir gesagt haben, das Ding, boom. Und man hat gesehen bei Schottland, und das habe ich vorher gesagt, dass die so ein bisschen gedacht haben, wir müssen irgendwie machen und tun und, ne? Win the game first und danach alles andere. Und das haben die, glaube ich, mal nicht gemacht. Und bei England, Frankreich war es genauso. England, glaube ich, mal hat es gesehen als One-Off. Was das für das gesamte England-Konzept oder wie geht es weiter mit Borthwick bedeutet, das wissen wir nicht. Und das wissen auch die anderen Experten halt nicht tatsächlich. Aber was haben wir gesehen? England ist nicht so schlecht, wie wir in den anderen Spielen gesehen haben. England hat trotzdem Top-Leute. Und wenn ein, zwei kleine Mini-Entscheidungen für England gewesen wären, dann hätte England gewonnen. Also wir reden nicht um irgendwie so massive Dinge, sondern Zentimeter, das hier Kleinigkeiten. Also ich kann
Oder Ramos
Pollock,
hätte den Kick verpasst am Ende, 3 Meter weiter
ja, die
draußen.
Wahrscheinlichkeit, dass er das macht, gering. Aber
Ja,
klar, das
aber
auch
dann würden wir,
passiert.
dann
Auch
wäre die Diskussion, ne? Du weißt, wie es ist.
exactly. Ich glaube, das hätte bei Irland hat nichts geändert. Ob wir als Six Nations Sieger daraus gegangen wären, vielleicht Prize Money, aber es hätte an sich, Irland nimmt das gesamte Fazit, schlecht in Frankreich am Anfang, also zu langsam gestartet ins Turnier. Frankreich hat irgendwie so Schwächen gezeigt.
Verteidigung, ja, meiner Meinung nach.
Verteidigung, ne? Genau, auf jeden Fall. Ja, genau, und Lass uns einfach mal vielleicht ein bisschen tiefer ins Spiel hineinschauen. Also du hattest live im Stadion geschaut. Also manchmal ist das schwierig. Ich habe dir aber das Spiel in voller Länge auch im Nachgang geschickt. Hast du dir bestimmt nochmal geschaut. Das hat also ich glaube, das entscheidendste Moment ist die gelbe Karte für Gensch in der 41.
Das,
Zum einen, weil es da der Versuch war, 7 Punkte. Zum anderen, dass dazu kamen noch 14 Punkte. Also die gelbe Karte-Phase hat 21 Punkte für Frankreich gebracht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn du dir überlegst, wie es im Ausgegangen ist mit 48, 46. Also 21 Punkte kamen in der 10-Minuten-Zeit. Ich will halt nicht auf dasselbe Thema rumhaken, ist aber sehr deutlich, wo das größte Problem bei England liegt, und das ist das Thema Disziplin.
Ja.
Also, die haben die meisten Karten geholt. Also, ich weiß nicht, wie viele gelbe Karten und rote Karten. Also, das ist Disziplin in Summe von Karten, sind die auf jeden Fall die schlechteste Mannschaft. Und grundsätzlich Disziplin, Thema Penalties und so, sind die auch nicht sehr gut, kommen die nicht so gut weg. Und am Ende des Tages, du kannst halt nicht so ein Spiel gewinnen, wenn du zu viele Strafschritte weggibst und so viele Karten weggehst. Also 10 Minuten verlierst du 21 Punkte. Ich glaube, da verdienst du das Spiel eh nicht zu damit.
Ja.
Wie siehst du das?
Oh, ja, aus dem Stadion, wie gesagt, man hat es ein bisschen anders gesehen. Ich habe das Spiel natürlich auch im Nachgang geguckt. Tendenziell stimme ich dir zu. Es war das mit der Disziplin und dass man in klinischen Momenten auch dann nicht so da war. Dass vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung bei Finn Smith gefehlt hat. Man ist halt zum ersten Mal spielt er überhaupt auswärts im Stade de France. Und ich kann es nur betonen, also auch wenn du ein erfahrener internationaler Rugby-Spieler bist und schon hier British and Irish Lions irgendwie im Kader zumindest warst, also das da am Samstagabend, die Atmosphäre mit dem Licht aus und so, ne? Auf einen Anfang Mitte 20-Jährigen, der noch nicht viel Erfahrung hat, wird das sich auch auf jeden Fall auswirken. Also ich war ja schon shell-shocked von der ganzen Atmosphäre und dem Spiel. Und natürlich sagen die, ja, we're looking forward to it and it will be a great experience, bla 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 bla. Aber ja, das, was du gesagt hast, und so ein bisschen fehlende Kreativität, Finn Smith nicht on point, wieder ein, zwei kleine Sachen, also so eine blöden Sachen wie Roebuck läuft vor dem Kick, also vor dem Ankick schon los oder sowas. Ne? Das sind
Ja.
ja genau die Sachen und das ist dann 3, 4 Mal oder so passiert. Ne? Vielleicht kann man auch sagen, ja, Rub of the Green, manchmal ein, zwei Referee-Entscheidungen, vielleicht
Fandest du
nicht.
das mit den Referee-Entscheidungen? Weil das habe ich irgendwo, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt zu viel gelesen oder gesehen. Also, ich fand das halt mit dem Schiedsrichter, ich fand das nicht so ein großes Ding. Also, was ich glaube ich in englischen Medien gelesen habe, vielleicht aus The Guardian, dass sie halt so nicht einverstanden waren mit der gelben Karte für Gensch, weil theoretisch
Ja.
war in der Gasse davor irgendwas schief oder in der Gasse, der da, ne, also, aber ich weiß halt nicht, also ich fand, der Schiedsrichter war nicht so eine große Rolle oder ich fand es nicht so schräg, aber vielleicht habe ich einfach nicht so beobachtet. War
Wie
der
gesagt, es ist
Schiedsrichter
nur
so schlecht?
so ein ich habe da jetzt auch nicht die Beispiele, die ich da rausholen kann. Es hat mich nur bei
Okay.
ein, zwei Sachen vielleicht mal
Achso,
beschlichen.
okay.
Aber insgesamt denke ich, dass der Ref. Also es gibt auch schon schlimmere Refs manchmal, die
Ja, auf jeden
noch
Fall.
mehr, wo man noch mehr das Gefühl hat, dass sie vielleicht nicht absichtlich biased sind. Aber ich habe das Gefühl auch, dass und das machen nicht viele Refs. Ich glaube, viele Refs, wenn du einmal Scrum-Vorteil hast, dann kriegst du das ganze Spiel oftmals dein Scrum-Penalty. Aber ich glaube, Frankreich hat es geschafft, auch noch ein, zweimal selber im Scrum dagegen zu halten und sogar noch ein Scrum-Penalty rauszuholen. Ja, aber wie du sagst, also wie soll man mit so vielen gelben Karten und so viel Undiszipliniertheiten und dann halt, wenn man in der 22 ist und einfach nicht effektiv genug ist, dann und auch einige Conversions verpasst, wie soll man dann ein Spiel gewinnen, sage ich mal so? Dann wird es halt
Ah,
schwierig.
zu den Conversion muss man halt so sagen, das sind so ein paar, also wenn du wirklich so Micro, also von Makro ins Micro halt einsteigst, also Ollie Chasen bricht halt durch, ist
Und
alleine
sollte
und
nach
rennt weg.
rechts laufen.
Und also das war, es war, man muss so sagen, das war, wenn man es live sieht, hat man gedacht, warum? Da ist niemand hinterher. Vielleicht ist man so im Tunnel, dass er so überrascht war und so Adrenalin durch war, aber das hat den Kick um 10 Meter schwieriger gemacht und das war entscheidend. Pollock, also nicht Worte James in Gibbs Park sagen, aber Jack von Portley kickt den Ball halt weg in den letzten 2 Minuten. Wahrscheinlich unnötig. Danach aber hat Pollock den Ball erobert und versucht in der 79. Minute noch zu spielen. Also eigentlich haben die das Spiel gewonnen. Er müsste nur den Kontakt halt nehmen und versucht einen Offload zu machen, der halt irgendwie dann wackelig dann doch nach vorne geht. Frankreich gewinnt den Ball, dann haben sie nochmal den Pressure. Also ich weiß halt nicht, also ich Finn Smith hat eine Erhöhung bekommen, nachdem der Ball vom Tee runtergefahren ist und die Franzosen dann raufgeblitzt sind und hat per Drop das noch mit Pressure geschafft. Deshalb würde ich halt bei ihnen, also ich fand ihn sehr stark. Da würde ich halt, also ich würde halt nicht so groß aufs Negative schauen. Also
Ja.
diese Mini-Mini-Moments sind Sachen und das ist halt, wo Pollock für mich. Ich habe es nicht verstanden, warum Pollock nicht gestartet ist bei vielen Spielen. Ich glaube, er hat gezeigt, jetzt in dem Spiel gegen Irland, wo er gestartet hat und grundsätzlich, wo er eingewechselt war, warum er noch nicht auf dem Level ist. Er war so busy mit dem Ganzen. Also am Anfang, wo er neu war, hat er dieses I don't care Attitude und das war geil. Jetzt hat er das immer noch, weil er selber von sich glaubt. Und er ist so ein bisschen verrutscht in diese Rolle, diese Pantomime-Rolle. Und das ist ja unnötig gewesen. Und er war so besessen mit, ich muss mal irgendwie Gesichter machen, auspusten, hier, dies und das,
Ja,
dass
und
ich
mit dem
vergessen
Linienref
habe.
da Ref irgendwas anzeigen die ganze Zeit, was ultra
Genau.
nervig ist und
Genau, und
so
das war halt so
mit
das
dem Finger
Ding,
auf dem Mund
deshalb
durch
ist
die
er,
Gegend laufen.
das ist halt nicht da. Und dann hast du einfach so alle andere Leute, die gesagt haben, ich lasse mein Rugby für mich sprechen. Und
Ohne
das hat er
Interesse.
vergessen. Das hat
Ja.
er vergessen, dass er das hat macht. Das muss man quasi, dieses Recht, um irgendwie großkotzig zu sein, muss man halt spielen können. Also, ich war auch so ein Spieler, gerne großkotzig und nichts dahinter. Aber zumindest wüsste ich, wo meine Schwächen sind. Ich glaube, er hat so angefangen, diesen Hype selber zu glauben und hat vergessen, es war basiert auf, er war extrem stark. In dem Spiel letztes Jahr gegen Bordeaux hat er das auch gemacht. Bordeaux hat ihn getargetet, er hat trotzdem geliefert. Hier war es halt, er war nur am Liefern von bla 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 und war nichts dahinter. Und das geht nicht um ihn, weil ich will ihn nicht rauspicken, aber diesen Moment mit dem Offload, das war so einfach so diese Mentalität von warum? Niemand anders, also ein bisschen mehr Erfahrung, dann hättest du den Ball festgehalten. Nochmal ein Rock, nochmal ein Rock, 30 Sekunden, Game over. Es ist kein, also Sliding Doors Moment wieder, keine Ahnung, ja, Ollie Chessum legt das Ding mit dem Goal und dann, ja, who knows, aber es hat alles andere, aber
Nee, was ich eigentlich
das ist
sagen
so.
wollte, Ollie Chessum ist das Gegenteil von, ist das Gegenteil
Großkotzig und so.
von Großkotzig, also
Arroganz.
der, ne, von Pollack so ein bisschen, also der, von dem sieht man nie irgend so eine Aktion, sondern der arbeitet halt eigentlich unglaublich viel und ist auch noch eine gute Line-Up-Option und kann sogar eher Second Row und auch Backrow spielen und fischt dann auf einmal den Intercept-Try raus. Ne? Ob der dann nun ja hätte 10 Meter nach rechts laufen sollen, können, müssen, was auch
Ja.
immer. Aber ich habe das Gefühl, der ist ein unglaubliches Workhorse. Aber wie man so schön in Englisch sagt, ne, hier putting his head down and going to work und hält halt die Fresse. Und also wie du sagst, der lässt halt seine Arbeit in Anführungszeichen sprechen und nicht das Drumherum und so weiter und so fort. Übrigens im Stadion jedes Mal, wenn sein Gesicht, wenn Pollocks Gesicht irgendwie auf dem Screen war, ne, die Leute halt angefangen zu buhen und wie ein schöner anderer Podcast gesagt hat, he's living rent-free in everyone's French head.
Na. Man muss so sagen, diese Versuch von Chessum, also davor, ne? Also davor hat er Sorgbay-Versuch gelegt, sogar davor, genau, also Biabaré, dann Ramos Erhöhung, war eine Halbzeit, dann kam er raus, dann hat er Sorgbay-Versuch, dann Ramos Erhöhung. Der Druck kam und kam, das war so auf jeden Fall aus dem Nix, dieses Chessum-Versuch. Und das hat das ganze Spiel gekippt. Da hat kurz, man hat gesehen, okay, ein bisschen Panik bei Frankreich, ganzen Einwechseln gekommen, Marcus Smith Versuch, Und dann war es halt, das Glauben ist wiedergekommen. Ich glaube, ohne diesen rausgefangenen Ding hätte vielleicht Frank so ein bisschen weggezogen davon. Und hier wieder einfach Borthwick doch zum richtigen Zeitpunkt seinen Bank hat deutlich benutzt. Hier ist es einfach, glaube ich mal, Pollock hat nicht geliefert. Der ist einfach nicht auf dem Level vom Spiel gewesen, ohne auf ihn rumzuhacken, aber hat einfach nicht den Impact gebracht. Auch grundsätzlich so, nicht nur diesen Pantomime-Sachen, sondern grundsätzlich. Und die anderen haben schon mega Impact gemacht. Also Van Poortvliet hat so ein paar komische Sachen entschieden, aber Van Poortvliet ist einfach so ein bisschen der Sohn, wie der Sohn von Ben Jungs, einfach so an jeden Rock schnell raus, selber gehen, nochmal quasi die Defense richtig Angst machen sozusagen. Und das hat so einen neuen Dynamik ins Spiel hat reingebracht. Am Ende muss man halt sagen, wo die mit 76 Minuten, also die gelbe Karte davor und dann der Versuch danach von England, das war halt so Game Over. Also England muss nur irgendwie Selbstbewusstsein haben, das Ding noch sicher nach Hause bringen und dann diesen Straftritt weggeben. Wie gesagt, davor gab es ein paar Möglichkeiten, dass sie ein bisschen besser mit dem Ball umgehen. Ja, war was für ein Rollercoaster vom Spiel, aber also man muss halt so sagen, ich habe dir es vorhin geschrieben, Sean Edwards, das ist sein siebter Six Nations Title, drei mit
Krass.
Frankreich, vier mit Wales davor, aber er ist ja Defense Coach und die haben gerade
50
46
Punkte.
Punkte bekommen und 50 Punkte die Woche davor. Ich weiß halt nicht. Das ist auf jeden Fall eine Hausaufgabe für Frankreich. Das ist irgendwie, ich würde halt nicht sagen, dass es ein Problem ist, aber irgendwas stimmt nicht so hundertprozentig dort.
Ja, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal von England weggehen, ne, und sagen, okay, die haben immer noch trotzdem 46 Punkte erzielt. Ich meine, also Frankreich 48 Punkte erzielt, wie hat es denn überhaupt England schaffen können, so viele Punkte in Frankreich auswärts erzielen zu können, ne? Also das ein, zwei, also ein, zwei Mal hatte ich das Gefühl, wirklich lazy Defense. Also ich weiß nicht mehr, welcher Versuch das war, also ich weiß nicht mehr, wer den Versuch gesegelt hat, aber direkt beim Ruck. Auf der 5-Meter-Linie oder auf der Try-Line war keine Verteidigung am Ruck und jemand ist einfach drüber, was halt einfach,
Und
also
zwar
was halt
ähnlich so bei Schottland. Also es ist so ein Systemfehler. Also es ist genau, was wir letzte Woche auch bei Schottland mit Ben White, glaube ich mal, genau angesprochen hattest. Ich glaube, so ein bisschen zu systematisch. Das ist das eine, irgendwie so ein bisschen Fail. Aber ein, zwei Spieler, die das Workrate halt nicht geliefert haben. Das ist so letzte Woche und diese Woche, glaube ich mal, das Thema. Das ist so ein bisschen
in der Verteidigung, ja.
dieses Wille zum Verteidigen hat teilweise gefehlt. Ja.
Genau, also das hat sogar mein Kollege im Stadion auch schon gesagt, der meinte halt, okay, also Frankreich, das ist das große Problem hier. Wer hat irgendwie keine Lust auf diese Basic-Grunt-Arbeit in der Verteidigung, die man halt auch machen muss und die halt auch irgendwo jeder machen muss wahrscheinlich
Ja.
im Spiel. Vor allem, wenn man in seiner eigenen Red Zone, also in seiner eigenen 22 oder auf seiner eigenen Try-Linie verteidigt. Das haben andere dieses Wochenende um einiges besser gemacht. Gut, ich meine, es gab auch Szenen, wo es gut war, aber trotzdem hat man, wie du sagst, also einmal 50 Punkte und einmal 46 Punkte ergeben in zwei Spielen und eins davon auch zu Hause. Ja, und vor allem eins jetzt davon gegen eine Mannschaft, die jetzt in den Spielen davor nicht so im Angriff so viel geliefert hat. Aber die haben auch viel umgestellt, muss man auch sagen, England.
Ja.
Ne? Also mehr Heads-up-Rugby gespielt, ein bisschen weniger gekickt, hatte ich das Gefühl. Ja, aber wie geht's weiter? Achso, was noch gut ist, Scrum und Maul, bis auf gut die elbe gelbe Karte für
Ja.
Gen. Ah nee, das
Ja.
war Verteidigungs-Maul.
Ja, es
Scrum
verteilen,
war
also was.
gut, wird wahrscheinlich das beste Scrum über alle Scrums in diesen Six Nations gewesen sein. Reicht das?
Phasenweise, ja, also Italien war es sehr stark, muss man sagen.
Ja, okay. Aber ja.
Aber es Moore und dabei waren hat, ich glaube, es gab Statistiken, dass die wenigsten Meter durch Moore erzielt waren oder dass die wenigsten Moores, also England hat es also auf jeden Fall als Waffe benutzt und hat also keine Meter ohne Ende genommen, also mehrmals, ja. Also ich glaube, in der Hausaufgaben von England haben die gesagt, okay, Frankreich verteidigt das nicht so gut und wir wissen, wie das halt geht. Und im Angriff haben die es auf jeden Fall mehrmals als Waffe benutzt und entweder ein Straftritt rausgeholt oder einen großen Durchbruch oder viel Meter geholt. Also ja, das war auf jeden Fall eine Riesenwaffe.
Ja, schließen wir das ab. Freuen uns auf, mal gucken auf den Sommer. Wie kann diese Six Nations, also wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich da war. Es war ein mega
Ja,
Wochenende.
bitteschön, ja, gerne, gerne schön, ja.
Danke, Donald, dass du dafür zuständig bist, dass ich mich auf den Weg dahin gemacht habe. Wir
Und
müssen noch organisieren,
du das
ganz
Geld
am Ende
bezahlt
eigentlich.
hast.
Was? Was?
Und du das ganze Geld bezahlt hast.
Und ich das ganze Geld will. Aber du hast ja auch Fotos von mir bekommen und es hat
Das
sich
hat
ja
sich gelohnt. So ein
auch
bisschen wie bei
angefühlt, als ob du da warst.
OnlyFans. Genau, ich habe dafür bezahlt. Ich war schon, ja.
Ich meine, Bier, Zigaretten, Sardellen, ich meine, das war eigentlich mein Wochenende auch, ne?
Ja. Das ist klassisch. Vielleicht kann man noch mal so ein bisschen auf die einzelnen Spieler zu gehen. Ich fand Jalibert sehr stark im Angriff. Manchmal Verteidigung war nicht so. Dupont war irgendwie nichts. Irgendwas war bei ihm. Er war wieder so ein bisschen geknickt, so von ein paar Szenen. Auch in seiner Interaktion wieder mit dem Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob das Thema so Kapitän sein ist vielleicht so nervig. Vielleicht ist es eine Idee, dass jemand anderes Kapitän übernimmt und so, und er
Und ein
konzentriert sich auf was
Forward.
anderes, vielleicht. Also Olivier zum
Olivier
Beispiel,
wäre auch meine erste Wahl
sehr
gewesen.
stark, sehr, sehr stark, extrem stark. Also
Spielt durch,
eigentlich klar,
diszipliniert.
kannst du auf zweite Reihe stellen, aber eigentlich dritte Reihe ist so sein, also wer war extrem gut. Genau, also ich glaube, Impact von der Bank, was nicht komplett ausgeschöpft war von Frankreich, war sehr stark. Zara und Gailleton sind gar nicht eingewechselt worden. Nur die Stürmer kamen hat und haben schon
Fand Jalibert's
ordentlich.
Kick gut.
Jalibert's Kick ist gut. Die Verbindung, diese Bordeaux-Verbindung zwischen Jalibert und Berbere, man muss einfach sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, aber vier Versuche, also. Pff.
Und einige Versuche auch extrem, also du musst erstmal einen Ball, der irgendwie, also so ein Kick, der durchgeht und auf dem Boden ist, du willst den noch bekommen, bist dran, fällst auf den Boden, stehst wieder auf, nimmst den Ball auf, ohne dass der Ball hinfällt oder dass dir irgendwas passiert oder so und erzielst dann auf den Versuch. Das sieht so einfach aus im Fernsehen. Ich kann sagen, das ist extrem schwierig, unter diesem Druck zu performen. Und der Typ hat was jetzt vier Versuche gelegt in dem Spiel.
Ja.
Und ja, wie du sagst, die Achse scheint da, also mit dem Kickspiel und Jalibert, da scheint echt gut zu funktionieren.
Ich glaube quasi, dass, also wenn wir jetzt abschließend sagen, so Blick auf Zukunft, ich glaube, dass Galtier, ich glaube, das findet er gut, aber er fände besser trotzdem Intermarkt auf 10 und ein bisschen mehr so eine Game Management. Und das hat er Jalibert weniger gemacht. Und das
Ja.
Spiel hat mich erinnert an, wie Bordeaux spielt. Bordeaux ist so ein bisschen wie Brasilien damals im Fußball. Ihr schießt 7 Tore, wir schießen 8. Also es war immer so, also Defense Optional war nicht so das Ding, sondern wir wollen halt Angriff, Angriff, Angriff machen und wir werden einfach immer mehr punkten. So ein bisschen so, klar, ihr könnt halt Tore erzielen, aber wir werden halt mehr schaffen. Und ich glaube, diese Jalibert-Dings, ich glaube, das Galtier musste ihn aufstellen. Ich glaube, so im Inneren ist er eher für Intermarkt der Fan und so ein bisschen mehr Sicherheit grundsätzlich. Man muss auch sagen, dass die Innenpaarung bei Frankreich noch nicht so 100% gelöst ist, genau wie das hat aufgestellt ist. Könnte man immer noch zum Beispiel Ficou zurückholen, let's see. Aber so ein bisschen Blick auf die vorne. Und abschließen würde zu England. Englisches Team, was wir gesagt haben, was sie ja für einen Kader haben, was sie für eine Menge an Leuten haben. Den fehlt auf ein, zwei Positionen noch ein bisschen Nachschub, aber grundsätzlich haben die extrem viele gute Leute. Und man muss einfach nur irgendwie gucken, wie man die alle in einer Mannschaft zusammenbringt. Also die haben sehr
Und wie
viele
man
gute
spielen
Optionen.
will.
Genau, also Finn Smith, Marcus Smith, George Ford, Owen Farrell, keine Ahnung, aber die haben auf jede Position viele Optionen. Man muss nur sehen, was sind die besten Optionen und was ist das Stil und Konzept, mit dem wir halt spielen wollen, werden wir halt dann im Sommer halt wiedersehen. Aber sieht gut aus. Sieht nicht gut aus, wie Six Nations gelaufen ist, aber grundsätzlich, glaube ich, nach vorne blicken, sieht gut aus. Machen wir eine kurze Pause.
Wir hätten nochmal meine
Ansonsten.
Sprachnachricht einschieben können, ne? Die ich geschickt
Das
habe.
kannst du auch machen. Das fügen wir halt gleich auf jeden
Jetzt.
Fall
Jetzt.
gleich rein und danach machen wir eine kurze Pause. Also jetzt kommt die Sprachnachricht. Wirklich Hot Take straight out of the stadium von Big G. Also hört euch mal an und dann hören wir uns gleich in Teil 2.
Bis gleich bei Vorpass. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zurück. Es ist jetzt 23.44 Uhr und wir haben so 300 Meter hinterm Stadion hinter uns. Also was für ein unglaubliches Spiel. Oder nicht nur das Spiel, auch die Show davor, die 15 Minuten vor dem Anstieg, als die Pferde da reingerannt sind und die ganze Pyro-Show. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil das Wichtigste war das Spiel insgesamt. Und ich habe noch vor zwei, drei Wochen gesagt, ah no, it will be a dead rubber. I mean, France will win in Scotland. It doesn't make any sense to go to Paris. Und ich glaube, das war eins der Top 5, Top 10 Rugby-Spiele jemals in meinem Leben. Und obwohl es hier 5 Grad sind und arschkalt, also unglaublich. Robbie, what's your opinion about the game, everything?
It was the most fitting ending to, I think, what was the best ever Six Nations tournament, which for me is the best sporting tournament of any sport in the world. It was poetic, it was beautiful, it had everything. It had an England team that were on their knees that came back and showed real heart and, you know, deserved to get something out of the game. And it had a French team that scored the 48 points, I think, that it needed to get over the line. And we went through the whole range of emotions. But it was everything that's good about our sport. And it was beautiful.
Yeah, that's my Uncle Robbie. Ja, mal gucken, wann wir es in die Stadt schaffen. Ja, unglaublich. Also, das muss ich erstmal verarbeiten.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, das war die Nachricht von Big G. Sein Hot Take auf jeden Fall direkt da eingebunden. Und sein Freund, der mit dabei war. Jetzt sprechen wir über Wales, Italien. Also eine bisschen leichte Überraschung. Für mich hat nicht. Ich habe auch schon gesagt, auf jeden Fall, Wales wird das Spiel auf jeden Fall von vornherein im Visier genommen haben. 31-17 gewonnen. Halbzeitstand 21-0.
Die zweite Halbzeit hat Italien gewonnen, muss man sagen. Ne?
Zweite Halbzeit haben wir gewonnen, aber ich glaube, Wales ist so dort ein bisschen vom Gas runter. Was haben wir so ein bisschen daraus gelernt? Es ist auf jeden Fall leichter, dieses Underdog-Thema zu haben. Aber wenn man dann liefern muss als Big Boss, hat Italien doch mal ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wales hat, wie ich auch prognostiziert hatte, so eine Art und Weise geliefert, wie gegen Irland, dass sie halt alles tackeln werden, sich auf jeden Fall ordentlich da reinschmeißen werden. Das war auch ganz wichtig dafür, so das Plattform von denen. Aber wir haben auf jeden Fall die Kreativität im Angriff ein bisschen besser ausnutzen können, beziehungsweise die Verteidigung von Italien war nicht so stark wie das von Irland. Und grundsätzlich glaube ich mal, das habe ich schon letztes Mal gesagt, dass sie so nach und nach so ein bisschen auf ein Basis gekommen sind. Also das ist der erste Sieg in Six Nations in 3 Jahren. Die haben auf ein, zwei Stellen so Kombinationen gefunden. Die haben so ein, zwei Leute, die sehr, sehr gut in Form waren. Sprich da zum Beispiel Wainwright, extrem starkes Turnier geliefert grundsätzlich. Jenkins natürlich, zweite Reihe, sehr stark. Kapitän Lake auch zum Beispiel. Was nicht geliefert hat, war das, was wir von Italien gesagt haben. Also da, wo die Erwartung bei denen groß ist, könnten die das vielleicht nicht so mithalten oder diesen Ruf. als wir mithalten. Und wie gesagt, Wales hat bestimmt vor dem Turnier gesagt, ey, egal was passiert, das Spiel in Wales
Zu
geht
Hause,
weiter.
das letzte Spiel.
Ja, oder? Wie war es für dich?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich meine, wir müssten nochmal das Big Picture von diesen Six Nations machen. Ne? Also was insgesamt Erwartungen enttäuscht, Highlights, Lowlights, wurden unsere Erwartungen erfüllt oder nicht? Offensichtlich, da ich England getippt habe als Gewinner, sind die natürlich eine Riesenenttäuschung. Das ist, glaube ich, die meist offensichtlichste Enttäuschung. Aber wenn ich jetzt den Turnierverlauf hernehme und auch so die Spiele, ich weiß nicht, ob ich von Italien am meisten enttäuscht bin, weil gut, man hat zwar nur sehr, sehr knapp gegen Schottland gewonnen, es war zu Hause, man hat auch gegen, also man hat gegen Schottland nur sehr, sehr knapp gewonnen, man hat gegen England auch nicht mit einer riesigen Punktezahl, ne, gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir Italien jetzt zu viel Credit gegeben haben. Wir haben auch die ganze Zeit gesagt, die Hintermannschaft ist eigentlich saustark und die Stürmer sind auch viel besser geworden, Scrum ist besser geworden und. Aber du kannst halt nicht, okay, und die haben auch zu Hause Australien geschlagen, wobei die jetzt auch nicht mehr ganz so gut sind. Ja, aber du musst halt auch irgendwann auswärts liefern, ne? Wie ist der englische Fußballspruch? But can you do it on a cold, rainy night, on a Monday night in Stoke? Oder irgendwie sowas. Und daran, weiß nicht, den Spruch habe ich letztes Mal wieder gehört. Und ne, kann man es auch auswärts in Wales im Principality-Stadium in der letzten Runde der Six Nations liefern, wo es theoretisch um nichts mehr geht oder nicht mehr um den Gewinn für die beiden. Aber dann in der ersten Halbzeit nur Punkte zu erzielen mit der Hintermannschaft. Aber vielleicht ist das das Berühmte mit, ne? Manche Mannschaften haben ein Spiel in sich, ne? Wo man irgendwas reißen kann. Und was war vielleicht das Spiel gegen England? Und
Das Ding ist auch, man muss so ein bisschen diese Mentalität, und das war das Ding, warum ich nicht an Schottland geglaubt habe gegen Irland, war, die Italiener hatten so ein extrem starkes Höhepunkt gehabt, emotional auf dem Level. Und schätze ich mal, dass sie das auf jeden Fall ausgiebig gefeiert haben. Dann wirklich head on für das nächste Ding auswärts. Es hat eine mentale Sache, es ist nicht so leicht. Und das Schaffen hat nur so die Top-Top-Mannschaften, die sagen, vielleicht am Ende des Turniers feiern wir big oder sowas, aber so back to business, so deren Tiefpunkt lassen die nicht so tief. Dabei kann der Höhepunkt hochsteigen, aber die haben so ein Level, in dem sie halt nicht runtergehen. Und ich glaube, das muss jetzt für nächstes Jahr dann auch Italien hat als Plan hat angehen, zu sagen von, wir müssen quasi da jede Woche liefern und es ist so ein bisschen Gegner egal. So, und es wäre naiv, glaube ich mal, wenn die halt nicht gewusst hätten, was auf denen zu erwarten ist in Cardiff. Aber die waren halt nicht diszipliniert oder die waren halt mental nicht ready für die erste Halbzeit. Und das Game ist ein bisschen von dem weggekommen in der Halbzeit, ne? Also 21 Punkte zu 0. Ja, left himself a mountain to climb. Also war einfach zu viel zu tun in der zweiten Halbzeit. Und Wales ist ein bisschen runtergekommen vom Gas. Aber grundsätzlich, genau, das, was wir da mitnehmen, auch grundsätzlich Caseda als Konzept. Ja, wirklich da. Das Baseline muss halt so immer so dabei sein. Also die können halt gerne schlecht spielen, aber die müssen es halt eng halten. 21 Punkte wegzugeben, macht die zweite Halbzeit sehr schwierig. Die hätten zumindest ein bisschen ein, zwei Punkte auf den Punktetafel bringen müssen. Genau, wie gesagt, ich glaube, es ist halt so schwierig, nach diesem den Höhepunkt, dieser emotionale Höhepunkt, diesen mentalen Level dann wieder zu reachen für die Woche danach.
Das erinnert mich so ein bisschen an, als England 2019 im Halbfinale der Weltmeisterschaft recht dominant Neuseeland geschlagen hat und auch eigentlich dann viele später gesagt haben, okay, das war das eigentliche Finale für England und danach hat man gegen Südafrika verloren. Das ist dieses mit dem, was du sagst, okay, wir waren jetzt echt gut in diesem einen Spiel, aber nächste Woche ist eigentlich Big Business, ne? Das war hier eigentlich, das war nur das Semifinale und wir müssen nächste Woche wieder liefern und wieder liefern.
Man muss halt so sagen, so ein bisschen für Italien, also im Großen und Ganzen hat es keine so Auswirkungen, die sind so am vierten Platz gelandet. Das ist, also wenn wir vor dem Turnier, ich glaube, das hatten die wenigsten Leute getippt, wenn überhaupt, am vierten Platz für Italien und das bedeutet auch dann geldmäßig auch schon was, also hinter denen mit England und Wales. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es okay, das ist halt quasi die sind noch so in dieser Aufbauphase, ich glaube, so in Anführungszeichen naiv werden die nicht nächstes Jahr nochmal reingehen. Ich glaube, wenn wir zurückblicken auf das Spiel gegen Irland, also ich glaube, das Spiel hätte eigentlich unentschieden werden müssen.
Ja.
Wären Italien noch ein bisschen mehr vorne, also es zum, in Anführungszeichen, dritten Platz oder so noch näher ans oberste Peak der Tabelle, sind die halt nicht so weit entfernt. Ne? Also Bounce the Ball gegen Irland, Schiedsrichterentscheidung, wer hat das mindestens unentschieden gewesen? Ja, in jedem Spiel waren die halt auf jeden Fall dabei. In Frankreich waren die auch phasenweise nah dran. Ich glaube, Caseda wird das halt als big step nehmen, wenn wir halt das Große und Ganze nehmen. Die haben so eine tolle Hintermannschaft, haben wir gesagt. Wir haben aber gesehen, dass sie Stürmer haben. Da waren wir vorher so ein bisschen, das war schon ein Fragezeichen für uns beide, für viele Leute. Kadertiefe müssen ja halt so ein bisschen dran arbeiten, aber so grundsätzlich. Italien vierten Platz mit neun Punkten insgesamt. Sehr gute Fazit von denen.
Ja, insgesamt wahrscheinlich schon. Aber ja, was ist das Ceiling? Was sind die Erwartungen gewesen? Wäre mehr drin gewesen und so weiter und so fort. Wir müssen das auch abschließen. Ich habe gerade geschaut, ich habe gerade gedacht, wie geht es denn weiter für Italien? Ich habe mir dieses Rugby World Nations Cup, wie heißt es? 2026 Nations Cup angeschaut. Da spielen ja dann, eigentlich ist es ja dasselbe Format, dass die
Ja.
Nordhemisphäre-Teams in unserem Sommer in den Süden reisen. Und meistens war es ja immer so, dass du die eine Mannschaft zwei oder dreimal gespielt hast oder so. Ne? Es gibt diese
Ja, ja,
Test-Series. Willst du mal wissen, die drei Auswärtsspiele in Italien hintereinander?
Tell me.
Erstes Spiel, 4. Juli in Japan, Tokio. Eine Woche später, Wellington, Neuseeland. Eine Woche später, Perth, Australien. Das heißt, du fliegst von Italien erstmal nach Tokio, was schon mal eine andere Zeitzone, also noch klimatisch anders. Dann fliegst du nochmal zu einer richtig anderen Zeitzone nach Wellington, um immer noch die eine der dominantesten, stärksten Mannschaften der Welt in ihrem Home-Turf zu spielen. Und dann geht es, glaube ich, es sind nochmal 4 oder 8 Stunden Zeitverschiebung nach Perth. Also es ist Westaustralien, ne? Was halt, wohin ein unglaubliches Brett ist, was hingegen, wenn du schaust, die Südhemisphäre-Teams, die im Norden dann im November spielen, die fliegen von Paris nach Rom, nach Dublin. Da ist halt eine Stunde Zeitverschiebung. Aber gut, Italien ist in der Gruppe, ja genau, ist dann, die spielen über Kreuz irgendwie, keine Ahnung, wie es genau sein wird. Bin gespannt, also auswärts Japan, Neuseeland, Australien, mal schauen.
Kommen wir zum letzten Spiel. Also erstmal Glückwunsch natürlich an Wales für den Sieg. Und dann kommen wir zum ersten Spiel vom Wochenende, eigentlich tatsächlich von Super Saturday. Es sah aus wie bombastische Stimmung in Aviva, Schottland, großen Pressure und Scotland's gonna be Scotland. Also.
Ich habe es mir eben gerade angeguckt. Ich sage mal so, meine, ohne dass ich jetzt was mitgeschrieben habe, war die eine Mannschaft, die verloren hat, so schlecht, weil sie selber so schlecht waren, oder hat die Verteidigung guten Druck ausgeübt? Ich denke, beides so ein bisschen wahr. Also Finn Russell nicht da gewesen, niemand anders war wirklich da gewesen. Jack Dempsey, Rory Darche, weiß nicht, Darcy
Arsch.
Graham, die hohen Bälle auf ihn, der Typ ist 1,70 wahrscheinlich groß. Das hat alles nicht gepasst. Irland wirklich diszipliniert verteidigt, auch oft Ruck verlangsamt, in entscheidenden Situationen wirklich auf den Ballträger viel Druck ausgeübt. Das hat dann dazu geführt, dass Schottland manchmal den Ball im Pass dann noch verloren hat, sag ich mal so, oder der Pass dann recht schlecht geworden ist. Ich wüsste nicht, wer bei Schottland wirklich Man of the Match irgendwie in die, oder wer wirklich herausgestochen hat. Da habe ich recht wenig gesehen. Und es ist natürlich blöd, du liegst in der zweiten Minute schon hinten, oder in der ersten Minute von so einem Strike-Move vom, obwohl, es war die zweite Phase, glaube ich, nach dem Line-Out. Dann liegst du schon hinten und du rennst das ganze Spiel hinterher. Ich saß im Pub, ich habe so im
Nee, es war
45.
erste Phase, also genau, Line-Out runter, gespielt auf
Ah, genau.
Balogun, boom. Na, so hinten Backdoor Up schon von Doris gespielt und ja, genau.
Ja, genau. Er hat den Ball noch gut rausbekommen und dadurch ist dann ja der Versuch gefallen. Und das war so ein bisschen bezeichnend für das gesamte Spiel. Ich glaube, Irland hat so eine Statistik gehabt, halt von erster, zweiter, dritter Phase schon einen Versuch zu erzielen, wohingegen Schottland eher die Mannschaft ist, die viel, viel mehr Phasen braucht und viel länger. Und ich glaube, das war bei einigen Versuchen auch der Fall oder bei den meisten, dass Schottland sehr lange gespielt hat und sehr viele Phasen brauchte, um die Versuche zu erzielen. Wohingegen Irland wirklich, wirklich sehr schnell zugeschlagen hat. Und ich hatte das Gefühl, dass Schottland die ganze Zeit im Spiel hin hinterhergelaufen ist. Ne? Also ich saß im
Rocks,
Pub, Old Alliance.
Ja, Rocks under 3 seconds, 56% bei Irland. Also das ist die Statistik, worauf du schaust. Oder für Schottland 35. Also jede dritte Rock ist halt schnell bei Schottland und mehr als jede zweite Rock quasi bei
Ja, genau. Und das hatte ich da im Spiel die ganze Zeit das Gefühl, Schottland war einfach viel, viel langsamer. Ob das nun an der eigenen Ineffizienz lag oder daran, dass halt Irland einigermaßen geschafft hat, das Ruck irgendwie immer zu attackieren und das dann zu verlangsamen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das Gefühl hatte ich halt im ganzen Spiel und schon in der Halbzeit, obwohl ich jetzt auch nicht mehr der Nüchternste war und das in diesem Pub nur auf einen kleinen Bildschirm geschaut habe, im 45-Grad-Winkel, neben mir irgendwelche Saracens-Fans.
Uff, widerlich.
Ich hatte da, ja, our stadium is so great. Also, ja, euer Stadion, weiß ich nicht. Aber ich hatte nicht bei Schottland das Gefühl, also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Schottland das Ding hier gewinnen kann. Ich
Nee.
meine, es gab eine Sturm- und Drangphase, wo sie zwei Versuche, wo Rory Darch und davor irgendwie 5 Minuten, da waren sie dann fünf, sechs, 7 Punkte dran. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Irland das hier groß aus der Hand geben wird. Was sagst du?
Ja, genauso. Ich also live geschaut mit zwei Freunden und dann Review, dann gestern früh ganze Spiel nochmal geschaut und im Second Viewing habe ich einfach nur gedacht, es gab eine Zeit, wo Schottland sehr viel versucht hat und keine Punkte mitgenommen hat. Also nicht mal 3 Punkte, also nicht unbedingt. Und das gab so eine Zeit, glaube ich, war dann, stand das 26, 21 vielleicht so. Und da hat Schottland irgendwie kurz Hoffnung gehabt, aber boom, dann kam Irland. Sorry, heute nicht. Und Irland hat meines Erachtens nach diesen frühen Führungen Schottland rangelassen, aber immer sozusagen nicht so ganz in Reichweite. Also so hat sich das so für mich angefühlt. Und das Thema mit den Rocks, jetzt habe ich dir die Statistik gegeben. Das ist halt einfach, das ist das Spiel von Irland. Schnell in Rocks, schnell rausgespielt, dann ein Pass weiter. Crowley ermöglicht hat andere Leute oder setzt andere Leute in Szene. Und dann hast du gesehen, was da Konsequenz hat davon ist. Man muss halt sagen, Player for Player sind meines Erachtens, also es müsste jemand anders vielleicht sagen, aber es sind halt nicht viele Leute aus der schottischen Mannschaft, die in der irischen Mannschaft starten wurden. Es sind ein paar, aber nicht viele. Und da, wo es vielleicht 50-50 war oder wo man sagt, haben die irischen Leute einfach besser ausgesehen. Also Tom O'Toole, also Schumann wäre eigentlich, glaube ich, besser Loose Head Prop. O'Toole war besser an dem Tag. Sheehan war, egal ob Turner oder Ashman, besser. Furlong war um einiges besser, wo ich erstaunt war. Ist noch eine 65. Minute, dass er noch dran war. Man hat
Ja.
gesehen, der ist wirklich durch, aber
Puffing
extrem
Billy.
starkes Spiel. McCarthy war sehr, sehr stark. Tyke Byrne, also Player of the Match wahrscheinlich meines Erachtens. Conan, muss man zugeben, war ein bisschen quiet für seine Verhältnisse. Van der Vlier hatte, glaube ich, mal irgendwie 23 Tackles in 53 Minuten, also unfassbare Statistiken. Doris hat Player of the Match Performance wieder geliefert. Gibson Park war an jedem Rock, war auch in der Verteidigung oft sehr gut. Crowley hat Leute in Szene gesetzt. Tommy O'Brien war super. Seine Geschwindigkeit ist auf jeden Fall eine Bereicherung für Irland. McCloskey, Player des Turniers auf jeden Fall, also aus irischer Sicht safe. Ringrose sehr stark. Balakun, Osborne und die ganze Bank Leute auch. Also
Okay, Donald, wo waren die Schwächen von Irland? Gab es mal welche?
ich glaube, die Schwächen von Irland waren einfach, dass die werden es halt nicht schaffen, Schottland zu Null zu halten. Aber die haben den sozusagen bisschen den Sauerstoff immer so unten gedreht. Also Schottland dachte, oh ja, jetzt kommen wir ins Spiel, jetzt brennt halt die Flamme. Und Irland war so, nee, 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 ein bisschen runterdrehen. Also ich glaube, dass Irland war halt einfach mental darauf vorbereitet. Schottland wird halt Versuche haben, die werden halt Punkte haben, die werden halt Gelegenheiten haben. Wir müssen in den entscheidenden Momenten sicher bleiben. Und das Beispiel für mich war halt ein Moment, wo Byrne war quasi in der Head Injury, also er hatte einen Blutwechsel sozusagen. Und Schottland hat angegriffen. Und da hat man gesehen, bei Irland gibt es niemand, der, also Irland hat mega gut verteidigt, Phase nach Phase, 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 mega gut verteidigt. Aber es gab niemand, der quasi Gefahr machen könnte, den Ball zu klauen. Oder es war geringes Gefahr. Und da hat Schottland Versuch gelegt. Und alle anderen Phasen, wo hat Byrne quasi Offenfeld war, war Schottland greift halt an, Irland verteidigt wellenmäßig noch eine Welle und noch eine Welle. Und irgendwann pickt sich in den 15 Phasen Tadhg Byrne die richtige Phase aus, um Joink, mein Ball zu machen. Und das hat er zwei, drei Mal gemacht. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, dass Irland wusste, Schottland wird angreifen, die werden Phasen machen, wir müssen verteidigen und irgendwo werden die einen kleinen Lichtblick lassen und da sind wir dran. Und das war halt Byrne und dann ganz am Ende Timoney und Byrne zusammen. Ich glaube, das war einfach so die Spielweise. Die Schwäche von Irland war, dass sie wussten, wir werden conceden. Also wir werden halt Punkte weggeben. Aber wir werden das nicht das Momentum aus der Hand geben und wir werden nicht Schottland das Gefühl geben, die sind in diesem Spiel. Weil das hatte in den absoluten wenigen Momenten Schottland, meines Erachtens. Schottland hat nie so wirklich geglaubt, A, dass sie das Spiel gewinnen können und B, deshalb kam sie gar nicht in den Gedanken zu wissen, können wir die Six Nations gewinnen oder Triple Crown oder all diesen ganzen Tralala. Die kamen nicht so weit. Die sind noch nicht so nah dran gekommen zu sagen von, ah ja, jetzt führen wir mit so 6, 7 Punkte, jetzt können wir mal was anderes machen. War halt nicht möglich. Und Schwächen von Irland könnte halt so sein, mal war es halt so ein bisschen, muss ich gestehen, in der Gedränge, dass man hat so, also ich glaube, manche Gedränge-Calls waren so 50-50. Man hätte es genauso andersrum pfeifen können. Das wissen, also ist anscheinend in World Rugby weiß irgendwie so 99,9% der Leute nicht, was in Gedränge passiert und scheinbar Schiedsrichter auch nicht. Und du auch nicht und du warst mal in der Gedränge. Aber für mich war es halt so 50-50 bei manchen Sachen und du hattest gesagt, wegen Dominanz von England in der Gedränge und vielleicht Italien. Das ist halt, wo Irland noch nicht ist, aber Schottland auch nicht. Schottland ist nicht bekannt dafür, what a scrum. Ja. Und man hat gesehen, dass bei Schottland, dass die zwei, drei Leute gefehlt haben. Die waren, denn den Impact von der Bank war halt einfach nicht da. Also es hat denen die zwei, Gregor Brown und Scott Cummins gefehlt. Das hat man gesehen.
Ja, das stimmt wohl. Gut, lassen wir mal was Six Nations abschließen. Ich meine, nach der Runde, was soll man da sagen, wie sollen, ich weiß jetzt gerade nicht, die Fixtures, Begegnungen, Ansetzungen sind ja schon raus jetzt fürs nächste Jahr, man kann schon irgendwann anfangen zu planen, wo man wann hin will. Rom ist immer eine Option, wo man gut Tickets bekommt und hoffentlich dann auch nicht das eine Spiel mitnimmt, wo es halt irgendwie regnet den ganzen Tag.
Cardiff wahrscheinlich auch, ne? Also das,
aber wir hatten schon drüber geredet, ja.
Alle Spiele, die nicht, also ich glaube, alle Spiele nicht ausverkauft zu Hause.
Ich habe noch nie ein Spiel in Wales gesehen.
Also Cardiff ist das beste, also ich war in viele Stadien und das ist für Rugby das beste Stadion, was es gibt. Also meine Meinung, ich war nicht überall, aber.
Ja, stimmt. Ich habe jetzt alle, zwar nicht immer Six Nations Spiele gesehen, ich habe mal Edinburgh. Schottland-Georgien gesehen als Pre-World-Cup-Match, das war schon recht fade. In Twickenham war ich, aber habe, glaube ich, England nicht gesehen, sondern nur Südafrika, Neuseeland, das war auch recht fade. Rom haben wir beide jetzt schon, du warst nicht dabei, aber wir waren schon mindestens einmal da.
Ja, also Cardiff ist auch der Vorteil, also Vorteil und Nachteil bei Cardiff ist wirklich, ist in der Stadt. Also Mini-Stadt und das Stadion ist, mehr zentraler gibt es nicht, sozusagen slap-bang in the middle. Ja. Der Vorteil ist, dass man halt einfach dahin easy kommt, wegkommen vom danach ist sehr schwierig leider. Erfahrung aus der 2015 Weltmeisterschaft leider. Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau,
ja, lass uns das mal auf Fixtures. Die Agenda setzen für 2027.
Genau, du hast noch einiges zu tun für dieses Jahr, weil die Überleitung zum Fantasy Rugby, also du hast zwar mitgemacht, aber sah so aus, als ob du halt gar nicht deine Mannschaft gewechselt hast oder vergessen hast. Ich bin auch nicht viel besser. Ich hatte irgendwie eine Runde, ich glaube Runde 3 war so katastrophal für mich, dass die Championship da aus der Hand gegeben wurde direkt. Und Gewinner für dieses Jahr und habe das Gefühl, dass es jemand, der immer mit dabei spielt zumindest, ja. ist, also auch ein sehr starker Name, muss man sagen, Hewlett the Dog sagt, in Klammern Bananenbomber, also kannst gerne uns eine Nachricht schreiben, Fragen auf vorpist.de und dann lass uns gerne mal austauschen oder
als
kannst
Gast
gerne
hier im Pod,
genau, ja. einen Gast und sagen, wie du deine Entscheidung gemacht hast, damit wir für nächstes Jahr dann wissen. Rheingau Rugby Nummer 2, JD Ref ginge Nummer 4, 5, JXNW, pretty sexy name, Mel 15 und so weiter und so fort, ging weiter.
Ginge,
und
Nummer 4 ist mein Teammate, der ist Ginger. Und
nice.
Der Nachname ist auch Programm. Der hat auch Fantasy bei uns, glaube ich, beim RCU gewonnen.
Oh, nice. Stark. Ja, ich bin 10. Platz, respectable am Ende, aber nicht gut genug. Ab dafür habe fast alle Wetten, die ich nebenbei laufen lasse, also mit dir auf jeden Fall gewonnen, mit Jan Seim gewonnen, mit Owen verloren, aber glaube ich, da haben wir nur um Ehre gewettet.
Okay, also ich schulde dir eine Reise nach Frankreich und dir zusätzlich auch noch mindestens ein Abendessen in Frankreich und zwar nicht in dem irgendein McDonald's.
Ja, genau.
Ja, wir werden schauen, ob wir es vielleicht im Mai oder Juni in Richtung Frankreich schaffen oder woanders hin, aber das Mittelmeer bietet sich da an.
Oder die Überleitung vielleicht, also schreibt uns gerne mal an, Hewlett the Dogs out, auf jeden Fall Fragen davor passieren, dann lass uns mal austauschen, ob du Bock hast, mit uns zu sprechen, deine Taktik zu geben. Aber Überleitung von Auswärtsfahrten, also ich glaube, eine gute Auswärtsfahrt für die deutsche Nationalmannschaft wäre dann jetzt Schweden, falls wir, also oh, nach der, nee, too soon, Niederlage gegen den Niederlande. Relativ deutlich, was war das am Ende? 76-7
oder so, glaube ich.
Wenn ihr tiefer Details dazu wissen wollt, also wir haben das nicht so tief gecovert, aber Friends und ehemalige Starterin von diesem Pod, Vivian Barmann und Thibaut Fornkämpfer, haben das ausgiebig gesprochen bei 15 Friends, also XV Friends. Könnt ihr bei Spotify zum Beispiel oder abonnieren oder mal reinhören. Die haben auf jeden Fall mit Sami Fuchse darüber gesprochen. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Für uns, glaube ich mal, einfach so ein bisschen nach der Höhepunkt von dem Sieg gegen Rumänien. Danach irgendwie so schnell abgerutscht. Du hattest letztes Mal das Spiel in der Schweiz auch Thema Disziplin hat quasi angesprochen. Hier war auch eine 20-Minute-rote Karte auch mit drin für erste Reihe. Ja, wissen halt nicht so, wie es geht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die Auswärtsfahrten mal ein bisschen anders sind, was Tschechien, glaube ich, mal am Start, Schweden.
Weiß nicht, ob Tschechien aufsteigt, aber jetzt gerade in der Trophy ist Kroatien, Tschechien, Dänemark, Litauen, Polen und Schweden, von denen, ja. glaube ich, einer absteigt, wo ich gerade nicht weiß, wer. Und dann gibt es ja auch noch diese Conference, da sind 5 Pools. Ich glaube, da wird auch noch irgendwie ausgespielt, wer da aufsteigt. Man weiß auch nicht, ob die nicht diese Top 8 Championship, die es jetzt gab, ob die nicht sowieso zu 6 zusammengefasst wird. Dann wäre es jetzt egal gewesen auch. Ne? Es kann sein, dass da wieder ein Cut gemacht wird. Dann würde auch die Schweiz, dann würde auch, wer ist denn dann eigentlich Vorletzter geworden mit den Punkten? Oh, müssen wir nachschauen. Niederlande sind dann, glaube ich, tatsächlich Siebter, oder? 2-Jahres-Gesamtwertung, nee, Schweiz. Die gleich auch mit den Niederlanden sind, mit 5 Punkten. Ist ja auch egal. Ja, ich weiß auch nicht. Schwierig alles zu sagen. Rugby Deutschland hat halt geringe Ressourcen. Wir reden darüber immer wieder. Am 19.04. ist Deutscher Rugby-Tag in Duisburg. Das ist ein Sonntag. Also, wer Lust hat, sich zu engagieren, es gibt genügend Posten und Plätze, wie man sich da engagieren kann. Man braucht halt einen langen Atem und das ist alles zäh und nicht einfach, ne? Und ich glaube, ja, dass die Qualität halt von der Rugby-Bundesliga, dass die Qualität, wo die Spieler ausgesetzt sind, dass die besser werden muss, wie auch immer, das ist, glaube ich, also das Was ist irgendwie klar, das Wie ist nur irgendwie noch unklar, ne? Und wie man da zusammen hinkommen will als Gemeinschaftsanstrengung. Und da habe ich auch gerade keine Lösung für. Ja. Also es wird auch schwierig mit ehrenamtlichen Management-Leuten. Ne? Deswegen soll eigentlich, glaube ich, ein CEO oder ein bezahlter Vorstand das richten. Aber was soll ein bezahlter Vorstand richten, wenn du immer noch Amateurspieler hast? Also wie kannst du da gestalten? Ne?
Ja, vielleicht muss man auch jetzt da so ein bisschen wegkommen und einen Glückwunsch eher Richtung Portugal geben, nachdem sie gegen Georgien, du hattest auch so gepostet, dass es uns gab so ein Statement auf der Seite bezüglich Anti-Doping, also
Oh.
bei Georgien, beziehungsweise so ein laufendes Verfahren, wenn ich das richtig verstanden hatte.
Ja, also Portugal hat gewonnen mit 1-3 Versuche eigentlich. Ich glaube, sie haben 4 Penalty-Kicks rübergekickt. Sie haben ganz knapp jetzt gewonnen gegen Georgien in Madrid am Wochenende vor, weiß ich nicht, wie viele Zuschauer. Also 19-17 gewonnen. 4 Straftritte verwandelt, eine Erhöhung verwandelt, ein Versuch in der 73. Minute erzielt vor 6.000 Zuschauern. Genau, Georgien hat eigentlich 3 Versuche gelegt. Ja, es sind irgendwie 6 Spieler suspendiert worden von Georgien. Einer davon, auch der Kapitän, der jetzt zum MMA geht. Ich habe den Namen vergessen. Anscheinend, World Rugby sagt, es scheint sich um Recreational Drug Use zu handeln, was meistens Marihuana oder Kokain ist, denke ich, oder vielleicht Ecstasy. Ich weiß es nicht. Also es sind keine Steroide oder Anabole. Ob das stimmt, weiß man halt erst
Aber es
nicht.
war auch noch mal so mit so Blutwaschen oder sowas
Ja,
war auch so ein.
ich glaube, der Kapitän, der jetzt suspendiert wurde, also unser Friend of the Pod, Temuka, meinte, das ist schon eigentlich seit 6 Monaten bekannt gewesen, aber also in Georgien, jetzt anscheinend ist es erst wirklich an die Öffentlichkeit gekommen. Es soll wohl so sein, dass der Kapitän, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der soll sein Urin bereitgestellt haben für die anderen. Also die wurden immer gewarnt schon. Hier, da kommt jetzt eine Dopingprobe. Ne? Manager A oder so hat gesagt, da wird jetzt eine Dopingprobe kommen. Und dann hat anscheinend, so wie ich es verstehe, der Kapitän sein Urin hergegeben, um die anderen, um dann zu sagen, halt, hier, das ist das Urin von Person B, von Person C und von Person E. Aber eigentlich war es immer das Urin von dem einen. So verstehe ich das zumindest. Und das ist dann natürlich irgendwann aufgefallen. Kein gutes Licht. Ne?
Let's see. Aber auf jeden Fall erstmal vielleicht Glückwunsch an Portugal.
Ja.
Gute Vorbereitung für grundsätzlich für nächstes Jahr, für Weltmeisterschaft zum Beispiel. Gutes Potenzial. Was gibt's noch? Also eigentlich müssen wir mal abschließen, aber was noch irgendwas für uns?
Ja, Super Rugby läuft weiter. Die Reds haben mal gewonnen. Six Nations, Under 26 Nations, Frankreich hat gewonnen.
Ja. Super Rugby kann man auf jeden Fall, das hast du aber erwähnt, aber nochmal zu betonen, bei YouTube dann live
Ja.
verfolgen, also in Deutschland for free, machst du halt YouTube an, kommen halt die Spiele dort live übertragen, eigentlich mega gut. Was ich letzte Woche sagen wollte, es geht bei BBC, was auch bei YouTube zu finden ist, for free, also diese Doku von Ben Youngs und wurde er quasi seinen
Concussion.
Kindern empfehlen, Rugby zu spielen. Der hat auch total unverschämt auch so seinen Podcast da reingedrückt, was es halt irgendwie gar nicht mit zu tun hat, aber egal. Auch, aber lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Steve Thompson dabei, Lewis Moody, der gerade mit Motor Neurons Disease diagnostiziert wurde. Ja, kann man auf jeden Fall schauen. Vielleicht reicht das für heute, weil sonst
Mal
sprechen wir
schauen,
ab.
wann wie wir senden. Jetzt geht es erstmal wieder in die Ligen weiter. Premiership, United Rugby Championship, Top 14 wird am kommenden Wochenende stattfinden. Ich glaube, die erste Aprilwochenende, ist das nicht sogar Ostern?
Ja,
Ist
Champions
Champions
Cup.
Cup
Ja.
zurück?
Ja. Und dein Lieblingsliga, Major League Rugby, gibt es bestimmt. Keine Ahnung, ob das existiert, ob die spielen, aber du wirst irgendwas berichten von irgendjemandem, der irgendwo was gemacht hat. Wir sind hoffentlich nächste Woche einfach bei euch mit zumindest ein kleines Update oder einem kleinen Recap von dem Gesamten. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt und wünschen euch noch viel Spaß und hoffentlich erholt euch gut vom krassen Six Nations Weekend. Also bis bald bei Vorpass.
Was?
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.